Ja, Vierteljahr ist rum. Ja, und so viele Leute hier, das sieht richtig gut aus von hier vorn. Schön, dass du da bist. Und unser Herr freut sich über jeden, der heute hier ist. Wo war hier ein Schalter? Gut. Mal sehen, dass wir auch die PowerPoint hier hinkriegen. Da ist er doch. Gut. Heute soll es ums Abendmahl gehen. Es ist ja schon alles vorbereitet. Ja, was hat das mit unserem Abendmahl so auf sich? Diejenigen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die wissen das natürlich. Aber ich möchte heute noch einmal ein paar Grundlagen legen, damit uns das neu bewusst wird, was eigentlich vor 2000 Jahren geschehen ist, als Jesus Christus für uns am Kreuz starb und darüber hinaus noch 1300 Jahre zurück. Ich habe zwei Punkte für diese Predigt. Einmal die Grundlage für unsere Abendmahlsfeier. Und dann wollen wir uns mal anschauen, was da in Korinth los war. Wie sie das Abendmahl einnahmen und was da auch für Spannungen mitunter waren. Ja, wie gesagt, ungefähr 3300 Jahre zurück. Das Volk Gottes, das Volk Israel, befindet sich in Ägypten. Sie waren Sklaven. Und der Mose hat von Gott den Auftrag bekommen, das Volk Israel aus der Sklaverei herauszuführen. Das wollen wir dann noch ein bisschen uns anschauen. Und der zweite Punkt, Korinth. Paulus schrieb an die Korinther und er schrieb mitunter einige, ja, so ein bisschen neuralgische Punkte, wo da einiges ein bisschen aus dem Ruder lief. Denn er stellte fest, da sind eine ganze Menge kranke, schwache Leute und einige sind auch schon vor ihrer Zeit gestorben. Was war da los? Und wir wollen heute versuchen herauszufinden, was die Ursache für diese Spannungen in Korinth waren. Zum ersten Punkt. Das Volk Gottes, die Israeliten, die sind versklavt, das sagte ich ja schon. Und Mose bekam eben den Auftrag, das Volk herauszuführen aus der Sklaverei. Aber bevor das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeführt werden sollte, da gab Gott dem Mose ganz besondere Hinweise. Da sollte nämlich ein Fest gefeiert werden, ein Tier sollte geschlachtet werden und an diesem Tier waren ganz bestimmte Anforderungen gerichtet. Ein Jahr alt, entweder ein Schaf oder eine Ziege und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt sollte dieses Tier geschlachtet werden. Für diese Mahlzeit gab Gott ganz genaue Anweisungen. Und das wollen wir uns nochmal ganz kurz anschauen. Die ganze Geschichte, die finden wir im zweiten Buch Mose. Und Kapitel 12, Vers 11, da lesen wir, wenn das Volk Israel dieses Mahl einnimmt, dann sollen sie fertig angezogen sein, Sandalen an den Füßen, den Wanderstab in der Hand, so steht das in der Schrift. Und es sollte in Eile gegessen werden, denn es ist das Passa des Herrn. Hier taucht zum ersten Mal in der Bibel dieser Begriff Passa auf. Was heißt das? Passa heißt so viel wie vorüberschreiten. Und die Bibelkenner, die wissen wahrscheinlich, was hier schon gemeint ist, wo der Engel nachher durch Ägypten geht und auch Gericht vollzogen wird. Passa. Wie musste das Opferlamm denn beschaffen sein? Einmal männlich, ein Jahr alt und tadellos, ohne Fehler. Wie sollte das Lamm gegessen werden? Mit den Nachbarn, wenn das zu viel für eine Familie war. Dann sollte es nur am Feuer gebraten werden, also nicht gekocht, auch nicht roh. Und es darf nichts übrig bleiben. Das musste dann verbrannt werden. Was sollte mit dem Blut des Tieres geschehen? Das Blut hatte eine ganz besondere Aufgabe und musste ganz besonders verwendet werden. Es war nicht zum Verzehr bestimmt, sondern sollte an die Türpfosten des Hauses gestrichen werden. Das Blut diente als Schutz vor dem Gericht Gottes. Und dann vielleicht noch die Frage, wer konnte an dem Mahl teilnehmen? Tja, alle Israeliten, sogar auch Nicht-Juden, Nicht-Israeliten, die in der Familie integriert waren, die auch beschnitten waren am Fleisch. Und jeder, der mit dem Volk Israel sich identifizierte, durfte mit teilnehmen an dieser Mahlzeit. Und in diesem Zusammenhang ist sehr interessant, was sagt die Bibel über den Zustand des Volkes Israel aus. Und ich finde das eigentlich ganz toll, was wir hier für Aufschlüsse in der Bibel finden. Der erste Punkt hier, wie war der Zustand des Volkes während der Sklaverei? Das finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7. Da steht geschrieben, der Herr sagte zu ihm, also zu Mose, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Und ich weiß, wie sehr es leidet. Andere Übersetzungen sagen, ich kenne ihre Schmerzen. Und dann finden wir in den Psalmen noch eine Aussage über das Volk Israel, und zwar über den Zustand, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Psalm 105, Vers 37, dann führte er sein Volk heraus, also der Herr, gesund und stark und reich beladen mit Silber und Gold. Was war die Ursache für diese schnelle Wandlung? Einmal diese Herausforderung der Sklaverei. Viele waren leidend, hatten Schmerzen gehabt und wie auch immer. Und dann stark und gesund, als sie unterwegs waren. Was war die Ursache für die schnelle Verwandlung ihres Gesundheitszustandes? Kann man sicherlich verschiedene Meinungen haben. Ich denke, es lag an dem Passamahl, an dieser Mahlzeit, an dieser letzten Mahlzeit in Ägypten. Ich habe eigentlich keine andere Erklärung gefunden. Das geschwächte und gequälte Volk der Israeliten bekam durch das Essen dieses Lammes neue Kraft. Und durch das Blut am Eingang ihres Hauses war ein Schutz für sie, für alle, die im Haus waren. Denn der Engel, der durch Ägypten ging, sah nur auf das Blut und die Menschen im Haus waren geschützt. Und überall, wo dieses Blut nicht war, kam Gericht Gottes. So führte Gott sein Volk aus der Gefangenschaft. Und heute wissen wir, dass dieses Opfertier, was damals gegessen wurde, ein Hinweis war auf unseren Heiland Jesus Christus, der 1300 Jahre später am Kreuz starb. Und nun schauen wir uns mal an, was war da in Korinth los. In der Gemeinde in Korinth gab es eine Sitte, die zur Unsitte wurde. Die ersten Christen feierten oft das Liebesmahl. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Sie feierten es in den Häusern, manchmal auch im Versammlungsraum, wo Gottesdienst war. Sie trafen sich dort und das waren Menschen aus den unterschiedlichen Schichten des Volkes. Da waren einmal so richtig Reiche und da waren auch ganz Arme, die nicht genug zu essen hatten. Und so kam es, dass einige hungrig blieben bei diesen Mahlzeiten und einige aßen zu viel, tranken vielleicht auch zu viel und manche waren auch betrunken. Und das gab Spannungen. Wir müssen uns mal vorstellen, da ist jemand, der kaum das Überleben hat aus der Gemeinde und der nimmt daran teil, an diesem Zusammentreffen und er bekommt von den Reichen nichts ab. Was geht in demjenigen denn vor? Ich weiß nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch ein Spannungsfeld war. Dass man sich vielleicht übereinander ärgert. Warum geht es denen so gut und mir so schlecht? Kennt das irgendjemand oder hat jemand schon mal so einen Ausspruch gehört? Und diese Spannungsfelder, die machen mit den Menschen natürlich auch etwas. Und auch mit der Gemeinde in Korinth. Und Paulus spricht das an. Und ich denke, dass Paulus hier auch klar aufzeigt, dass alle, erstmal in Bezug auf Korinth, auf ihre Herzenshaltung achten sollten. Und das ist auch für uns wichtig. Denn wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen und wir haben in unserem Herzen etwas gegen den Bruder oder der Schwester, haben uns über sie vielleicht geärgert und sind sauer auf sie, und dann sollen wir zusammen Abendmahl feiern. Ich denke, dieses Spannungsfeld, das tut keinem gut. Und so ähnlich muss das wohl in Korinth gewesen sein. Wir lesen 1. Korinther 11 von Vers 27 an. Da schreibt Paulus: Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Ein Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Ihr Lieben, ich glaube, dieser Textabschnitt hat so manchem schon Bauchschmerzen bereitet. Was soll das, Paulus? Was hat das mit mir zu tun?
Ist das jetzt richtig hier?
Oh. Ja, okay. Jetzt kommt eigentlich die achte Folie.
sind das hier?
So müsste das sein. So, wer aber durch das Einnehmen des Abendmahls gesegnet werden will, so die Aussage von Paulus, muss zwei Dinge beachten und die wollen wir uns mal anschauen. Vers 27 und 28 greifen wir mal heraus aus diesem kleinen Textabschnitt. Da heißt es, wer also unwürdig. Das griechische Wort Anaxios, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Und wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er vom Brot und trinke vom Kelch. Wir sollen nicht unwürdig, was heißt das? Unangemessen? In gedankenloser Art und Weise? Also so denken, das ist, ja, Brot und Wein, das ist nichts Besonderes. Doch, es ist etwas Besonderes. Wer also gedankenlos an diesem Mahl teilnimmt, was soll der Mensch tun? Er soll sich prüfen. Was für eine Einstellung habe ich zum Mahl des Herrn? Was für eine Einstellung habe ich zu meinem Bruder, zu meiner Schwester? Und dieses Prüfen, Unterscheiden, Bewähren, es kommt auf meine Herzenshaltung an. Und das war auch das Problem damals in Korinth. Wie ist meine Herzenshaltung? In Vers 29 im ersten Teil nennt Paulus uns den Grund, warum wir nicht unwürdig essen und trinken sollen und uns prüfen sollen. Hier heißt es, denn wer isst und trinkt sich selbst ein Gericht, Krima. Ja, ein Gerichtsbeschluss, ein richterliches Urteil, ein Strafgericht, jedoch nicht im Sinne einer ewigen Verdammnis. Das kommt aus dem weiteren Textzusammenhang noch deutlich hervor. Hiermit ist nicht das Endgericht gemeint, wo der Mensch, der Jesus nicht angenommen hat, nicht in sein Reich kommen kann, sondern hier ist ein Gericht gemeint, wo der Mensch zum Nachdenken kommt, worum es beim Abendmahl eigentlich geht. Das Ziel dieses Gerichtes ist Rettung vor dem Endgericht, wo die Welt dann verurteilt wird. Und so ist dieses Gericht eigentlich ein Barmherzigkeitsschritt unseres Herrn, obwohl uns das sicherlich nicht gefällt. Und ich glaube auch, das muss nicht sein. Denn wenn wir bestimmte Dinge beherzigen und in unserem Herzen vertiefen, wird dieser Textabschnitt für uns nicht mehr die Relevanz haben, wie es damals in Korinth war. Der erste Schritt bedeutet, nicht zu beachten, was Jesus durch seine Folter vor der Kreuzigung erlitten hat. Denn im zweiten Vers, Vers 29 heißt es, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Und das ist eine interessante Textstelle. Was ist mit Leib des Herrn denn gemeint? Es gibt eigentlich nur zwei Auslegungsmöglichkeiten. Einmal, der Leib des Herrn kann sich direkt auf den Körper von Jesus beziehen. Und dann wiederum kann es sich auch auf die Gemeinde beziehen, die ja auch als Leib des Herrn bezeichnet wird. Also, wenn wir den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen, wenn wir das, was Jesus damals getan hat, nicht richtig beurteilen, wie können wir das richtig beurteilen? Wir wissen ja, Jesaja 53, Vers 4 steht es geschrieben, Jedoch unsere Krankheit, unsere Leiden hat er getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wenn wir, die wir Nachfolger Jesus sind, das nicht beachten, den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen, dann gehen wir darüber hinweg, was der Herr für uns getan hat, und es wird uns nicht zum Segen. Versteht ihr, was hier für ein Spannungsfeld auch drinsteckt? Und natürlich der andere Punkt auch, wenn wir unseren Geschwistern gegenüber Vorbehalte haben, dann machen wir eigentlich einen Schnitt. Herr, dein Segen, den möchte ich zwar haben, aber mein Bruder, meine Schwester, die mag ich nicht so. Das funktioniert irgendwie nicht. Wir sehen, da ist ein Spannungsfeld auf einmal da. Das ist nicht der Geist unseres Herrn Jesus, der so eine Denkweise hat. Wir wollen einander achten. Und ganz besonders, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Und wir sollen oder wollen auch einander achten im Umgang miteinander. Wir wollen sie annehmen in ihrer Andersartigkeit. Ich weiß, ich habe da so auch so meine Schwierigkeit, wenn jemand total anders tickt als ich. Ne? Wir sollen ja alle so sein wie ich. So denken wir manchmal. Aber das funktioniert ja nicht. Und mir hilft immer, Gott, du liebst denjenigen oder diejenige genauso wie mich. Bei dir gibt es da keinen Unterschied. Auch wenn die manchmal so komisch sind. Herr, du liebst sie und ich will sie auch lieben. Ihr Lieben, es sind diese beiden Komponente, der Leib, wer den Leib des Herrn nicht achtet. Einmal, was Jesus am Kreuz getan hat, er hat all unsere Schmerzen auf sich geladen. Und zweitens, was in der Gemeinde läuft, soll ein Miteinander sein, ein liebevolles, freundschaftliches Miteinander. Vers 30 sagt uns dann, deshalb sind viele unter euch schwach und krank. Ist das jetzt das? Nee, warte mal. Nee, das haben wir jetzt gehabt. So, das war das. Irgendwie kommt das mit den Nummern hier, das passt nicht. Aber nun gut, ist eben so. Die Technik, die spielt uns manchmal einen Streich. So, jetzt müsste das eigentlich sein, der Vers 30, aber das ist hier gar nicht mit drauf. Tut mir leid, dass wir jetzt hier ein bisschen durcheinander kommen, aber nun gut. Wir werden versuchen, hier weiterzugehen. Jesus litt auf, ja, das ist die Folie. Er litt auf zwei Arten. Einmal, er ertrug Folter, die ihm große Schmerzen bereitete. Und er ertrug diese Folter für uns. Warum ertrug er sie? Damit wir Heilung an Leib, Seele und Geist erfahren können. Und B, er vergoss sein Blut. Warum? Damit wir von unseren Sünden errettet werden. Und wenn ich das in Anspruch nehme, Jesus hat sein Blut für mich vergossen. Er hat mir vergeben. Wie kann ich dann mich erheben und andere Menschen verurteilen aufgrund ihrer Andersartigkeit? Oder wenn sie mich verletzt haben, wie gehe ich damit um? Halte ich ihnen das vor oder vergebe ich? Ihr Lieben, das ist so wichtig. Wenn wir Abendmahl feiern und den Kelch zu uns nehmen, entweder Wein oder Traubensaft, je nachdem, wie das in der Gemeinde gehandhabt wird. Wenn ich das für mich in Anspruch nehme, dann muss ich auch bereit sein, meinen Bruder und meine Schwester zu vergeben. Sein Blut für mich. Ich bin gereinigt. Und für diejenigen, die damit ab und zu Schwierigkeiten haben, ach, ich mache noch so viele Fehler, ob Gott mich wohl annimmt, bin ich wirklich sein Kind? Ihr Lieben, das Neue Testament sagt uns ganz klar, dass wenn wir ihn angenommen haben, er unsere Sünde wegnimmt. Die Blutrotes soll weißer als Schnee werden. Das dürfen wir glauben. Das ist Evangelium. Das Brot, was wir zum Abendmahl essen, das bezieht sich auf seinen Körper. Und der Wein oder Saft auf sein Blut. Beides wurde für uns geopfert zu unserer Rettung, zu unserer Heilung. Und wenn du das Abendmahl so einnimmst, dass du dir verdeutlichst, wenn ich jetzt das Brot esse und den Kelch trinke, ich nehme Christus auf. Christus in mir. Ich bin sein Kind. Dann darfst du wissen, deine Sünden sind dir vergeben und er ist bereit, all deine Verletzungen zu heilen. Wie auch immer. Ich weiß, hier gibt es Spannungsfelder, die wir nicht so ohne weiteres aus einer Welt schaffen können. Aber versuch einmal, Abendmahl so zu nehmen, das Brot für meinen Leib, Heilung darf ich in Anspruch nehmen und den Wein, meine Rettung, mir ist vergeben. Im Kolosser 1, Vers 27, das habe ich jetzt hier nicht mit aufgeschrieben, Christus ist in uns. Und wo wird das deutlicher als beim Abendmahl? Christus in uns. Und wenn es möglich ist, dass Krankheit, Schwäche und Tod im Zusammenhang mit dem Leib unseres Herrn stehen, dann muss das im Umkehrschluss ja auch möglich sein. Wenn man den Leib des Herrn in richtiger Art und Weise beachtet, dass ich dann nicht schwach und auch nicht krank und nicht zu früh sterbe. Natürlich muss man dazu sagen, dass nicht jedes Leiden mit dem Mahl zu tun hat, mit dem Abendmahl zu tun hat. Aber ich denke, das ist jedem von euch auch klar. Ein paar wichtige Texte in diesem Zusammenhang aus der Schrift. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und all deine Gebrechen heilt. Ich möchte einen Bogen schließen zum Abendmahl von diesem Text. Der all deine Sünde vergibt und deine Gebrechen heilt. Und aus dem Neuen Testament, aus dem Petrusbrief, in seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden tot sind und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Auch hier werden Sünde und Krankheit zusammen genannt. Ja, ich möchte zusammenfassen. Ich Bevor die Israeliten aus Ägypten auszogen, haben sie die Türpfosten mit Blut bestrichen. Und im Haus haben sie das Passahlamm gegessen. Hier sehen wir ein Bild von dem Leib Christi und von dem Blut Christi. Auf was haben die Engel geschaut, als sie durch Ägypten gingen? Auf das Blut. Und ausschließlich auf das Blut. Dürfen wir nicht vergessen. Das Blut bewahrt uns vor dem Gericht. Ohne Blutvergießen gibt es keine Befreiung von Sünden. Aus dem Epheserbrief: Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Ihr Lieben, das müssen wir verinnerlichen. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Und was hat es Jesus gekostet? Alles. Und er hat es hingegeben für dich und für mich. Ich bin gerettet. Und das kannst du dir sagen. Und wenn es dir auch mal nicht gut geht oder wenn du auch mal wieder in alte sündige Gewohnheiten zurückgefallen bist: Ich bin gerettet durch das Blut meines Herrn. Du musst wissen, nichts kann dich von der Liebe des Herrn trennen. Das kannst du nur selbst machen, wenn du sagst: Herr, ich will dich nicht mehr. Okay. Der Herr hat einen freien Willen uns geschenkt. Aber all die, die ihn angenommen haben, die sein Blut für sich in Anspruch nehmen, haben ewiges Leben. Der Leib des Herrn wurde vor der Kreuzigung schrecklich gefoltert durch die Auspeitschung durch die Römer. Seine Haut wurde buchstäblich zerfetzt. Es muss wohl so schlimm gewesen sein, dass man ihn kaum angucken konnte. So heißt es in einer Textstelle, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Bis zur Unkenntlichkeit wurde Jesus zugerichtet. Wegen uns. Dort am Schandpfahl, wo er ausgepeitscht wurde, hat er unsere Krankheiten und Schmerzen auf sich genommen. Jesaja 53, Vers 4 sagt das ganz klar. Er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wenn wir jetzt das Abendmahl einnehmen, dann lasst auch uns daran denken, was das bedeutet. Denn wir wollen das Mahl unseres Herrn in einer angemessenen Art und Weise einnehmen. Mein Gebet heute, Jesus, dass wenn wir das Abendmahl nachher einnehmen, dass es kraftvolle Auswirkungen auf unser Leben hat. Auf unser Leben, auf unser Zusammenleben mit den Menschen, die du uns an die Seite gestellt hast, eine Familie, in den Häusern, in den Gemeinden. Ein kraftvolles Abendmahl wollen wir zu uns nehmen, in Form von Brot und Wein. Und ich bin überzeugt, wenn wir das in dieser Haltung einnehmen, wird es uns segnen. Amen.